Deutschlandfunk, Information und Musik.
Wir befinden uns in der Krise, mittendrin sozusagen, und zwar in der Corona-Krise. Nicht in der Klimakrise, nicht in der Wirtschaftskrise oder einer Flüchtlingskrise, auch nicht in einer humanitären Krise, was etwa die Lage der Menschen im Syrien-Konflikt angeht oder die Lage der Menschen an der griechischen Grenze zu Europa. Und das ist alles doch ziemlich bemerkenswert, denn all diese Probleme vom Klimawandel bis hin zur humanitären Katastrophe, zum Beispiel an der europäischen Außengrenze, die sind ja alle da. Oder besser gesagt, sie sind nicht weg durch Corona. Und trotzdem, sie spielen praktisch gerade keine Rolle, werden überlagert, verdrängt durch die globale Corona-Situation. Was einen zur Frage bringt, wann wird eine Krise eigentlich zu einer Krise? Also zu einer Situation, in der klar ist, da muss gehandelt werden. Darüber spreche ich mit einem Sozialwissenschaftler, der sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Stefan Kroll arbeitet bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, ist dort Koordinator des Leibniz-Forschungsverbunds Krisen einer globalisierten Welt. Und ich habe ihn gefragt, wann wird eine Krise eigentlich zu einer Krise?
Ja, Sie haben unser Krisenprojekt schon benannt. Wir befassen uns hier seit 2013 mit konkreten Krisen wie der Wirtschaftskrise, aber auch Umweltkrisen wie der Klima- oder der Biodiversitätskrise, aber auch mit Krisenkonzepten aus der Vergangenheit. Und was wir aus all diesen Krisen gelernt haben, ist, dass es im Grunde nicht ausreicht, dass ein schwerwiegendes Problem vorliegt, das eine Gefahr bedeutet für die Menschen und für die Gesellschaft, sondern dass es auch einer Wahrnehmung bedarf oder einer Beschreibung dieser Herausforderung als Krise. Erst dann kommt es eigentlich zu diesem Handlungsdruck, der zu politischen Entscheidungen führt, die tiefgreifend sein können, die Veränderungen bedeuten können. Also wir brauchen ein messbares, reales Problem, das zu einer Wahrnehmung führt, aus dem dann wieder real wirksame politische Folgen resultieren. Das mag eine banale Einsicht sein, weil politisches Handeln sozusagen immer auch mit Wahrnehmung zu tun hat. Interessant wird es, wenn man sich vor Augen führt, wo es an dieser Wahrnehmung fehlt oder zumindest langer Zeit an Wahrnehmung gefehlt hat. Sie haben in Ihrer Anmoderation die Klimakrise erwähnt. Das Bemerkenswerte ist ja, dass diese jahrzehntelang in Kreisen von Expertinnen als Krise und Bedrohung beschrieben wurde, aber es fehlte an der gesamtgesellschaftlichen Wahrnehmung, dass es sich um eine Krise handelt, die ein unmittelbares Handeln, politisches Handeln erfordert. Und das hatte sich im Jahr 2019 eigentlich geändert. Ja, wir hatten Fridays for Future als eine transnationale Protestbewegung. Wir hatten die Europawahl als ein ganz interessantes Ereignis. Die wurde zur Klimawahl. Das hat im Herbst 2019 dann dazu geführt, dass das EU-Parlament den Klimanotstand erklärt hat. Und da hat man gesehen, dass sozusagen aus realem Problem und Wahrnehmung jetzt der Handlungsdruck offensichtlich resultierte. Und wie Sie ganz richtig beobachtet haben, dieses Problem ist nach wie vor da, aber diese Krise als Krise in dieser Beschreibung, wie ich sie vorgenommen habe, ist durch Corona in den Hintergrund getreten. Und das ist durchaus problematisch, nicht nur für das Klima, sondern auch für andere Konflikte, die wir angesprochen haben.
Das heißt aber auch, dass ein Problem sozusagen auch eine gewisse Lobbyarbeit benötigt, damit sie sozusagen als Krise wahrgenommen wird, zumindest wenn die Auswirkungen nicht so ganz unmittelbar erkennbar sind, wie eben bei der Klimakrise.
Der Begriff Lobbyarbeit sollte man vielleicht differenzieren. Wenn wir es mit einer echten Krise zu tun haben, haben wir es tatsächlich auch mit einem echten Problem, mit einer echten Gefahr zu tun. Und dann wäre sozusagen Lobbyarbeit vielleicht der falsche Begriff. Also bei der Klimakrise kann man eher sozusagen beobachten, wie problematisch es ist, wenn man versucht, diese Krise als Krise unsichtbar zu machen. Also zu bestreiten, dass es sich um eine solche Bedrohung handelt. Aber in der Tat, unsere Krisenforschung verweist eben auch auf diese Momente der Politisierung von Krisen. Also Krise ist keine schicksalhafte Situation. Also wenn wir von Krise sprechen, dann sprechen wir häufig von offenen Situationen. Aber wir denken auch darüber nach, welche Lösungsmöglichkeiten es geben könnte. Es gibt meistens politische Zielsetzungen, die dann auch aus Krisen resultieren oder Neuorientierungen sozusagen. Also man kann mit dem Begriff der Krise durchaus auch Politik machen sozusagen. Also es geht ja darum, durch die Krise eine Entscheidungssituation herbeizuführen, wo eine gewisse Entscheidungsbefugnis oder Entscheidungsmacht in bestimmte Hände gelegt werden. Und das ist natürlich auch offen für missbräuchliche Verwendungen. In dem Sinne könnte man sozusagen die Schattenseite des Lobbybegriffs sehen. Aber insgesamt würde ich sagen, wenn wir es mit tatsächlichen globalen Krisen zu tun haben, wie Pandemien, die Herausforderung des Klima oder auch ökonomische Krisen, Und dann braucht es nicht dieses Lobbying, sondern dann braucht es eher ein sachorientiertes Argumentieren gegen Skeptizismen, die sich gegen diese Einrahmung als Krise wenden. Das ist, glaube ich, dann eher der Punkt.
Wenn jetzt, wie es jetzt aktuell der Fall ist, viele Krisen auf der Welt von dieser Corona-Situation überlagert werden, was bedeutet das denn eigentlich eben für diese gerade eben noch Krisen?
Ja, ich würde gerne bei der Klimakrise bleiben. Also da wird man sich schnell einigen können, stark in den Hintergrund getreten. Also wenn man den öffentlichen Diskurs von Anfang des Jahres vergleicht mit dem Diskurs jetzt, ist die Klimakrise, hat die nicht diesen zentralen Stellenwert und sie hat damit in gewisser Weise den Status als Krise in diesem Sinne zum Teil eingebüßt. Sie wurde relativiert. Man kann aber auch beobachten, dass in der aktuellen Phase, in der wir über Konjunkturpakete reden und diskutiert wird, inwieweit diese auch Klimaaspekte berücksichtigen sollten, dass sie nicht komplett verschwunden ist. Und man kann auch beobachten, dass die Hinweise der Expertinnen, die Klimakrise nicht zu vernachlässigen, die sind hörbar nicht nur in diesen Zirkeln von Expertinnen, sondern auch in der Öffentlichkeit. Die Hoffnung, die man damit verbinden kann, ist eventuell, dass eine gewisse Entschlossenheit, die sich jetzt in der Bekämpfung der Corona-Krise gezeigt hat, auf die Klimakrise übertragbar ist. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass das problematisch ist und in Teilen, was man lesen kann, auch unterkomplex ist. Also die Maßnahmen, die wir eingeleitet haben zur Bekämpfung einer Corona-Krise, sind nicht nur in der Sache, sondern auch strukturell anders gelagert als die Maßnahmen, die wir zur Bekämpfung der Klimakrise brauchen. Also wenn wir jetzt bei Corona über eine neue Normalität reden, an die wir uns gewöhnen müssen, dann meinen wir damit nicht, dass das Schlüsselelement zur Bekämpfung der Corona-Krise, nämlich die Eingrenzung physischer Kontakte oder eigentlich der komplette Ausschluss physischer Kontakte, dass das etwas ist, was wir in weiter Zukunft genauso fortführen wollen würden. Also wir wollen eigentlich auch zurück zu einer alten Normalität. Und das wollen wir erreichen dadurch, dass wir jetzt sehr tiefgreifende Maßnahmen, also auch die Grundrechte der Menschen hineingehen, ergriffen haben. Das würde für die Bekämpfung der Klimakrise als eine langfristige Krise vermutlich nicht funktionieren, weil einfach die Akzeptanz nicht da wäre und das ist auch völlig verständlicherweise so. Also was wir bei der Bekämpfung der Klimakrise brauchen, sind Maßnahmen, die langfristig wirken können und das sind ganz andere Maßnahmen als die Notstandsmaßnahmen, die jetzt hier ergriffen wurden.
Liegt denn eigentlich ein, ich nenne es jetzt mal gesellschaftlich-psychologischer Sinn darin, dass Krisen viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und andere dann eben damit überlagern, weil ansonsten vielleicht auch in der Gesellschaft auch eine Überforderung entsteht?
Genau, also Krisen sind nicht nur für die Gesellschaft, auch für die politisch entscheidenden Momente der großen Herausforderung und auch Momente der Überforderung. Und der Krisenbegriff, der dazu führt, die Aufmerksamkeit auf ein Problem zu fokussieren und andere Probleme für diesen Moment der Entscheidung sozusagen auszuschließen, hat eben auch die Funktion, Komplexität zu reduzieren und Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten zurückzugewinnen. Was man aus der Krisenforschung vielleicht lernen kann, ist ein Bewusstsein dafür, ein Reflexionswissen dafür, dass eben dieses Ausblenden anderer Problemlagen Folgeprobleme schaffen kann, Folgekrisen. Also die Corona-Krise ist ja eigentlich ganz viele Krisen. Es ist eine Herausforderung für die öffentliche Gesundheit, aber durch die notwendigen Maßnahmen, die ergriffen wurden, haben sich andere Herausforderungen ergeben. Das ist etwas, was sich vermutlich nie ganz ausschließen lässt, aber dazu kann Krisenforschung einen Beitrag leisten, das frühzeitig in die Entscheidungssituation wieder mit einzubeziehen.
Da gehen wir jetzt mal drauf ein. Nämlich aus einer Krise kann man ja gestärkt hervorgehen. Insofern, dass man aus dem Verlauf der Krise etwas gelernt hat. Kann man denn jetzt in der aktuellen Lage schon beobachten, dass Erfahrungen aus früheren Krisen schon geholfen haben?
Ja, das würde ich schon sagen. Und zwar in zwei Bereichen ganz konkret. Das eine ist, wir haben in Deutschland, aber glücklicherweise inzwischen auch in Europa, ein koordiniertes Handeln, um die ökonomische Krise abzufangen. Und dieses Handeln wirkt sehr mutig, wagemutig quasi, wenn man sich die Zahlen anschaut. Und ich bin jetzt kein Ökonom, aber ich würde vermuten, das hat mit der Erfahrung aus der Wirtschafts- und Finanzkrise aus den 2010er Jahren zu tun, wo ähnliche Maßnahmen ergriffen wurden und man gelernt hat, dass dieser Mut belohnt werden kann, dass man durch so eine Krise durchkommt mit bestimmten Maßnahmen, die für den Moment sehr viel bedeutet, sehr viele, sehr große ökonomische Ressourcen in die Hand zu nehmen, aber dass es sinnvoll sein kann. Mhm. Und das Zweite, das ist etwas, was im deutschen Diskurs, im europäischen Diskurs vielleicht häufig übersehen wird. wenn wir nach Asien, aber auch nach Afrika schauen, also Regionen, wo es Erfahrungen mit Epidemien gibt, also in Asien mit gefährlichen Influenzaviren, in Afrika mit Ebola, dort sind die Menschen individuell offensichtlich besser vorbereitet gewesen darauf, mit einer solchen Gefahr umzugehen. Und so ist zu erklären, dass dort Infektionsverläufe von Beginn an zum Teil auch anders verlaufen. Also ich denke jetzt an Taiwan zum Beispiel, aber eben auch an Regionen in Afrika. Das wird häufig übersehen, dass sozusagen dieses Bild Afrikas als ein dauernder Krisenherd. Eine Kollegin von mir aus der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung, Antonia Witter, hat eigentlich sehr schön gezeigt, dass gerade das Beispiel Corona zeigt, dass sowohl die Afrikanische Union als ein multilaterales Format früher koordiniert gehandelt hat, als das etwa in Europa jetzt der Fall gewesen ist. Aber eben auch, dass die Menschen individuell etwas besser darauf vorbereitet waren. Ähnlich wäre es jetzt vielleicht auch für Europa und für Deutschland zu erwarten, wenn wir mit einer zweiten Welle konfrontiert werden, wenn wir zukünftig wieder mit einer ähnlichen Gefahr konfrontiert werden, dass gewisse Lehren daraus gezogen wurden oder zumindest Handlungen, Praktiken. Das muss ja kein Vorgang unbedingt sein, der sehr bewusst abläuft, aber eine gewisse Veränderung aus dieser ja auch traumatischen Erfahrung, die viele Menschen ja tatsächlich auch machen.
Stefan Kroll von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Über Krisen mit ihm habe ich vor dieser Sendung gesprochen.